Herzlich willkommen zu Datenliebe, dem Datenmanagement-Podcast des Verbund Forschungsdatenbildung. Wahrscheinlich waren wir alle schon einmal in der folgenden Situation. Man ist in einer fremden Stadt unterwegs und möchte den Weg zu einem Restaurant, Hotel oder dem Bahnhof finden. Wenn man dann zum Smartphone greift und eine App für die Wegbeschreibung öffnet, dann nutzt man eine bestimmte Art von Daten, nämlich Geodaten. Darüber wollen wir in Folge 9 unseres Podcasts sprechen. Also nicht über Apps auf dem Smartphone, sondern Geodaten. Wie man sie wissenschaftlich nutzen kann, welche Chancen darin liegen und welche Vergangenheit und Zukunft diese Art der Daten möglicherweise hat. Hierfür habe ich mir Stefan Jünger ins Gespräch geholt, der als forschender Soziologe und stellvertretender Leiter des Teams Survey Data Augmentation bei GESIS eine Menge Erfahrung in diesem Gebiet sammeln konnte. Mein Name ist Markus Eisentraut und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Hallo lieber Stefan, schön, dass du heute Zeit finden konntest.
Hallo Markus, ich freue mich hier zu sein.
Fangen wir doch mal ganz basic an. Manche von uns dürften ja schon eine bestimmte Vorstellung im Kopf haben, wenn wir das Wort Geodaten hören. Für andere ist der Begriff vielleicht noch gar nicht so klar definiert. Was sind denn für dich Geodaten?
Du hast eingangs eigentlich schon ein perfektes Beispiel gegeben, welches uns ja eigentlich allen bekannt sein dürfte. Karten oder Landkarten sind mittlerweile allgegenwärtig in unserem Alltag. Wenn ich eben zu einem Restaurant möchte, dann nutze ich oft ein kartenbasiertes Navigationstool, um mir den Weg anzuschauen oder um zu erörtern, wie lange ich brauche. Das, was mir dann angezeigt wird, das bildet eigentlich so das Kernelement von Geodaten. Etwas abstrakt ausgedrückt handelt es sich dabei nämlich um Geometrien. Im einfachsten Fall ist das dann das Restaurant, wo ich hin möchte, dargestellt als Punkt auf der Karte. Oder in einem Art Malen nach Zahlen wird mir durch die Verbindung vieler einzelner Punkte eine Linie gezeigt, also der Weg von meinem Ausgangspunkt zum Restaurant. Und der Gebäudeumriss des Restaurants besteht dann zuletzt aus sich schließenden Linien, was dann Polygone sind. Und der Unterschied zum einfachen Kritzeln dieser Geometrien auf einem Blatt Papier ist, dass diese 2D-Abbildungen von etwas sind, was in Wirklichkeit in 3D auf unserer mehr oder minder runden Erde existiert. Man spricht daher auch von Projektion. Das ist die Darstellung von etwas, was eigentlich rund ist oder 3D ist, auf einer 2D-Oberfläche, also etwa meinem Smartphone oder Computerbildschirm. So kommen wir dann doch noch zu unserer Erde als Scheibe. Das hat einige Probleme, weil das führt notwendigerweise zu Verzerrung. Ganz prominentes Beispiel ist, es gibt eine Projektion, die nennt sich Mercator-Projektion. Da wird Grönland immer wahnsinnig groß dargestellt, vor allem zum Beispiel im Verhältnis zu Afrika als ganzer Kontinent. Aber das können wir erstmal ausklammern. Was jetzt noch wichtig ist, um das Beispiel zu Ende zu bringen, eine solche Karte verfügt eben nicht nur über Informationen zur Form der Geometrien, sondern auch zu den Geometrien selbst. Das heißt, es gibt zusätzliche Informationen, die zum Beispiel mit dem Restaurant als Punkt assoziiert sind. Da ist etwa der Name des Restaurants, ein Link zur Webseite oder Bewertung anderer Menschen, die dort gegessen haben und so weiter. Und von hier aus kann man das Navigationsbeispiel eigentlich ganz gut auf andere Quellen von Geodaten ausweiten. Ein Punkt muss ja kein Restaurant sein, sondern das kann auch ein einzelner Baum sein oder in Form eines Polygons kann das eine Nachbarschaft oder ein Stadtteil sein. Wichtig ist einfach nur, dass immer Geokoordinaten im Spiel sind, die diese Projektion dieser Merkmale auf die Erdoberfläche gewährleisten.
Ja, das waren ja jetzt schon einige anschauliche Beispiele für das, was wir unter Geodaten verstehen können. Was mich jetzt interessieren würde, könntest du vielleicht eine Einschätzung abgeben, seit wann Menschen Geodaten nutzen? Ist es eher eine neuere Entwicklung? Weil das Wort, zumindest ich, habe das in letzter Zeit häufiger gehört. Also ist es eher was Neues wie bei digitalen Verhaltensdaten oder gibt es das vielleicht schon länger?
Also wenn man von Geodaten als Karten spricht, dann betrifft das die Geschichte der Kartografie, also das ist die Wissenschaft, salopp ausgedrückt, des Kartenbastelns. Ich habe das Ganze mal wissenschaftlich, also ganz wissenschaftlich bei Wikipedia nachgeschlagen und dort wird die älteste bekannte Karte auf die Zeit zwischen 2340 bis 2200 vor unserer Zeitrechnung datiert. Dabei handelt es sich um eine Tontafel, gefunden im heutigen Irak, die Berge, Flüsse und Städte darstellt. Das ist jetzt nur ein gefundenes Zeugnis. Generell ist die Menschheit räumlich stark orientiert. Also wenn wir jetzt mal so ein bisschen philosophisch werden wollen, sieht zum Beispiel der Philosoph Immanuel Kant Raum und Zeit vor jeder empirischen Erfahrung. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren. Was er damit meint, ist eigentlich, dass wir kausale Zusammenhänge in unserer Welt nicht ohne Raum und Zeit erfassen können. Und das kann auch einfach jetzt der Weg zum nächsten Restaurant sein. Also kann der Weg zum Restaurant sein oder die Herde der Antilopen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch schon die frühe Menschheit Mittel hatte, sich im Raum zu orientieren und das auch zu kommunizieren. Wenn wir jetzt wieder etwas wissenschaftlicher werden wollen, eignen sich Karten auch schlichtweg super zur Darstellung geschichtlicher Zusammenhänge. Da gibt es etwa die Karte von Charles-Joseph Minard, einem französischen Bauingenieur. Der hat 1869 eine Visualisierung veröffentlicht, die den Russlandfeldzug von Napoleon darstellt. Und diese Visualisierung wird von einigen sogar als die beste Visualisierung aller Zeiten bezeichnet. Und was wir dort sehen, ist einerseits der geografische Verlauf, den die französischen Truppen genommen haben. Andererseits sehen wir die Truppenstärke in Form unterschiedlich starker Linien. Und außerdem sind auch noch die außergewöhnlich niedrigen Temperaturen während dieses Feldzugs im Zeitverlauf dargestellt. Also wenn jetzt deine Frage ist, ob es sich bei Geodaten um eine Neuentwicklung wie bei digitalen Verhaltensdaten handelt, dann kann ich das schon klar verneinen. Aber obwohl es einige Beispiele auch aus dem frühen 20. Jahrhundert gibt, also aus der empirischen Forschung vor allem, so hat die quantitative Datenanalyse trotzdem erst so in den letzten 20 bis 30 Jahren in der Anwendung von Geodaten an Fahrt aufgenommen. Und das liegt zum einen an der breiten Verfügbarkeit von potenziellen Daten und zum anderen auch an der größeren Rechenleistung heutiger Computersysteme. Und auch, wie gesagt, dadurch haben die Geodaten eine breitere Anwendung erst in der Community erfahren.
Ja, das erklärt dann vielleicht auch, warum ich erst in den letzten Jahren versteckt von dem Wort gehört habe. Ich bin ja Sozialwissenschaftler und kein Archäologe. Aber interessant, dass im Prinzip solche Art von Daten ja dann doch schon durch die ganze Menschheitsgeschichte sich fast ziehen. Und kommen wir doch mal zum Jetzt. Also warum sollte man sich jetzt als Sozialwissenschaftlerin oder Sozialwissenschaftler denn überhaupt für diese Raumdaten interessieren? Was ist denn aus deiner Sicht das Spannende daran?
Also ich habe Raum eben ja schon als so eine Art urmenschliche Kategorie der Anschauung beschrieben, was sicherlich etwas pathetisch ist. Trotzdem ist es schon so, dass auch so jegliche soziale Interaktion in einem Raum stattfinden, sei er nun jetzt physisch auf der Straße oder virtuell im Internet. Und wenn wir die Sozialwissenschaften etwas verkürzt als Wissenschaft der sozialen Interaktion begreifen oder definieren wollen, dann liegt es etwas auf der Hand, dass die konkrete Örtlichkeit der Interaktion zumindest interessant sein könnte. Aber weil das so selbstverständlich ist, ist Raum in sozialwissenschaftlichen Theorien oft nur irgendwie mitgedacht oder inhärent in den Theorien drin. Markus, du und ich, wir interessieren uns ja beide für Vorurteile. Und einer der Founding Fathers unserer Disziplin, Gordon Alpert, ist ja sehr bekannt für seine sogenannte Kontakttheorie. Und diese besagt, dass durch sogenannte positive Intergruppenkontakte Vorurteile zwischen einer Gruppe A und B abgebaut werden. Also man lernt sich kennen, verliert die Furcht gegenüber den anderen, reflektiert die Werte der anderen Gruppe und entwickelt Empathie. Und dadurch ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass eine Person immer nur grüne Schuhe trägt der anderen Gruppe. Und all diese Interaktion findet oft im Kleinen, im Alltag statt. Ja, und wo sind wir im Alltag unterwegs? Wir sind unterwegs in unserer Nachbarschaft, beim Einkaufen, auf dem Weg zur Arbeit, wo wir mit Leuten ins Gespräch kommen. So ist das zumindest in Köln. Und das ist ein Kontext, also eine weitere Eigenschaft des Raums, die womöglich interessant ist, zu untersuchen. Und gleichzeitig ist dieser Raum in der Theorie nicht so definiert, sodass es halt auch nicht so leicht ist, Operationalisierung zur Messung abzuleiten tatsächlich. Es gibt Beispiele, die noch viel direktere Zusammenhänge darstellen. Sowas sehen wir zum Beispiel in der Umweltgerechtigkeitsforschung, wenn es darum geht, zu erörtern, warum bestimmte soziale Gruppen stärker von Umweltverschmutzung oder Belastung in der Nachbarschaft betroffen sind. Und das alles kann man mit Geodaten, oft in Verknüpfung mit uns wohlbekannten Daten, nämlich Umfragedaten, sehr gut erörtern.
Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen Gebiete angerissen, die ich auch mit deiner Forschung verknüpfe, also Belastung in der Nachbarschaft. Ich kenne ja ein bisschen deine Forschung und das wäre jetzt auch ein guter Punkt, um mal konkret zu deiner Arbeit mit den Daten zu kommen. Also was kannst du uns schon alles erzählen, was du mit diesen Daten gemacht hast in der Vergangenheit?
Auf jeden Fall mehr, als ich publizieren konnte, weil diese Daten einfach auch zum Spielen einladen durch diese Visualisierungskomponente. Also ich habe nicht nur ein reines forschungsgetriebenes Interesse an diesen Daten, sind auch furchtbar interessant eben aus Datenmanagement-Aspekten, was ja vielleicht für diesen Podcast ganz spannend sein könnte. Aber ich nehme das jetzt erstmal als gestellten Begriff für das Basteln von Karten, wenn man so will. Natürlich liegt mein Hauptinteresse schon in der wissenschaftlichen Verwertbarkeit von Geodaten. So haben wir zum Beispiel in unseren Projekten bei GESIS die Kartierung von Straßen, Schienen und Fluglärm in Deutschland für uns erschlossen und diese mit georeferenzierten Daten der allgemeinen Bevölkerungsumfrage Sozialwissenschaften verknüpft. In meiner DIS habe ich dann eine Anwendung aus der Gesundheits- und Familienforschung daraus gebastelt. So konnte ich zeigen, dass verheiratete Menschen offensichtlich weniger stark mit mentalen Belastungen auf Straßenlärm im unmittelbaren Wohnumfeld reagieren. In einem anderen Projekt haben wir sogenannte Flächennutzungsdaten vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung nochmal mit unseren Umfragedaten verknüpft. Und in einem Paper konnte ich Befürchtungen aus der Umweltgerechtigkeitsforschung tatsächlich bestätigen. Also Menschen mit niedrigem Einkommen leben eher in Nachbarschaften, die durch wenig Grünflächen und Naherholung geprägt sind. Und wenn sie zudem noch einen Migrationshintergrund haben, haben sie diesbezüglich noch schlechtere Karten. Ja, ansonsten tummel ich mich viel in der Einstellungsforschung gegenüber Minderheiten. Hier gibt es zum Beispiel hervorragende Daten etwa zu Ausländeranteilen in der Nachbarschaft vom deutschen Zensus, mit dem man sehr moderne Antworten tatsächlich auf Fragestellungen aus der klassischen Kontakt- oder Konfliktforschung geben kann. So ist es mit den Daten heutzutage möglich, Nachbarschaft nicht nur als für sich stehende Container in Analysen aufzunehmen, sondern diese als eine Art Netzwerk von Räumen zu modellieren, die ihre ganz eigene Dynamik auf Personen haben. In meinen Arbeiten mit Julia Klinger und Merlin Schäffer haben wir nicht nur untersucht, ob ein erhöhter Ausländeranteil in der Nachbarschaft zum Abbau von Vorurteilen beziehungsweise Fremdenfeindlichkeit führt. Vielmehr haben wir auch untersucht, ob dieser klassische Zusammenhang durch die Komposition umliegender Nachbarschaften beeinflusst ist.
Ich habe das Gefühl, wir müssten noch mal eine eigene Folge zur Vorurteilsforschung machen, aber das können wir jetzt hier leider nicht weiter ausrollen. Dementsprechend würde ich jetzt mal fragen, genau, noch kleine Anmerkung dazu, die Paper, die du hier nennst, werden wir natürlich auch alle in die Folgenbeschreibung packen, inklusive der Zitation, wenn das jemand nachschauen möchte. Und was würde dir denn sonst noch einfallen, was man mit Geodaten machen kann? Also du hast jetzt schon die Verknüpfung mit eher klassischen Survey-Daten angesprochen. Fallen dir vielleicht noch mehr Anwendungsbeispiele ein?
Ja, also im Zusammenhang mit Survey-Daten sind Geodaten in gewissem Sinne tatsächlich etwas degradiert. Also sie dienen oft einfach als Kontextdaten, um den Hintergrund sozialen Handels zu erweitern oder besser zu erfassen. Dabei sind Geodaten für sich genommen ja auch schon total interessant. Oft beschreiben sie bereits soziale Phänomene, die einer näheren Analyse bedürfen. Einige KollegInnen haben sich daher in vielen Arbeiten von den Survey-Daten ja richtig losgelöst und machen sehr ausgefeilte Analysen basierend auf Geodaten. Wenn ich dabei an meine eigene Disziplin, nämlich die Soziologie, denke, fällt mir zum Beispiel immer die Arbeit von Joscha Legiwi und Merlin Schäffer ein. Die beiden haben Geodaten zu sogenannten Neighborhood Complaints in New York City ausgewertet, um zu schauen, ob diese vor allem interethnische Konflikte zwischen Nachbarschaften erklären. Tobias Rüttenauer wiederum nutzt unter anderem Daten zur Luftverschmutzung in Deutschland, um wirklich flächendeckend räumliche Zusammenhänge von Verschmutzung und sozialer Ungleichheit aufzudecken. Und all diesen Arbeiten ist gemeint, dass sie sehr elaborierte statistische Verfahren anwenden, die eben nur auf Basis der eigentlichen Geodaten möglich sind. Tatsächlich gibt es noch viel mehr dieser Beispiele. Also da geht auf jeden Fall noch mehr. Und aus diesem Grund ist es schon so, dass Geodaten für die Sozialwissenschaften nicht nur als Vehikel zur Verknüpfung mit Survey-Daten interessant sind, sondern eigentlich auch eine gleichberechtigte Datenquelle ähnlich der digitalen Verhaltensdaten darstellen.
Ja, wow. Das sind echt eindrückliche Beispiele. Und ja, also ich bin jetzt selbst ein bisschen scharf darauf, mit Geodaten zu arbeiten. Dann würde ich doch jetzt mal wissen wollen, wo würde ich die denn am besten herbekommen, wenn ich jetzt damit arbeiten möchte?
Ja, also diese Frage bekomme ich sehr oft. Und ich glaube, mit keiner anderen Antwort löse ich mehr Enttäuschung aus. Tatsächlich handelt es sich um eine sehr wissenschaftliche Antwort, wenn man so will. Es kommt darauf an, was du suchst. Also die meisten Menschen, die diese Frage stellen, erhoffen sich so einen Verweis auf ein zentrales Repository oder wenigstens ein Dokument, wo alle erdenklichen Quellen aufgelistet sind. Zum Teil wurde in der Vergangenheit in unterschiedlichen Publikationen der Versuch unternommen, so eine Art große Liste zu erstellen. Besonders hervorheben möchte ich da die regionalen Standards von 2019. Das ist ein Sammelband, das unterschiedliche Themenschwerpunkte im Umgang mit regionalen Daten und Geodaten umfasst. Und im Kapitel von Jürgen Hoffmeier-Slotnick finden wir dann sehr umfassendes Verzeichnis am Ende von Geodatenquellen, die für die Sozialwissenschaften interessant sind. Es gibt auch noch ein umfassendes Repository tatsächlich als Internetpräsenz für behördliche Daten. Wenn wir uns zum Beispiel die Plattform Geodateninfrastruktur Deutschland, gdi.de, anschauen, dort wurde ein sehr großes Portal zur Visualisierung, aber auch den Abruf von behördlichen Geodaten hochgezogen. Problematisch, so ein bisschen in Anführungsstrichen, ist aber sehr oft, dass wir in einem föderalen, sehr ausdifferenzierten Staat leben. Also nur selten findet man auf solchen Portalen Daten, die für ganz Deutschland zur Verfügung stehen. Also wir bekommen dort oft Daten, die nur für bestimmte Gemeinden da sind oder ja, vielleicht Kreise, wenn wir Glück haben. Und das ist halt mitunter, gerade wenn wir das vielleicht zum Beispiel mit Survey-Daten verknüpfen wollen, sehr frustrierend, weil das eben flächendeckende Daten bedarf. Eine lobende Ausnahme bildet da der, den ich schon oben angesprochen habe, der Zensus 2011, für den wir flächendeckende Daten für ganz Deutschland haben. Und gegenwärtig wird der Zensus 2022 erhoben. Das wird den ein oder anderen oder die ein oder andere erwischt haben. Also wir können nur hoffen, dass diese Daten wieder ähnlich bereitgestellt werden. Eine Herausforderung noch ist schließlich, dass Geodaten zunächst erst einmal nur auf ein bestimmtes Datenformat referieren. Also so werden in der Biologie genauso wie in der Ingenieurswissenschaft Geodaten verwendet. Das heißt, die Arbeit für uns Sozialforschende ist ein interdisziplinäres Unterfangen, das den Blick über den eigenen Tellerrand erforderlich macht. Das kann jetzt düster klingen, macht die Sache aber auch besonders reizvoll. Also so dürfen wir uns mit neuen wissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzen. Oder wir können auch eben auf sehr elaborierte Verfahren im Datenzugang zurückgreifen. Oftmals ist nämlich der Zugang, wenn man weiß wo, durch den etablierten Einsatz von APIs in der Geodatenwelt sehr viel einfacher als die klassischen Zugangsmethoden.
APIs erinnert mich irgendwie an unsere Folge mit Johannes Breuer zu digitalen Verhaltensdaten. Und Johannes haben wir bei unserer Folge zu diesen Daten ja auch nach ein paar Tools gefragt, wie man solche Daten optimal nutzen kann. Hättest du da bezüglich Geodaten auch ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, durchaus. Also wie eben schon angeteasert, die Geodatenwelt bildet eine Datenlandschaft, die auf sehr verteilte Datenressourcen und auf mal mehr oder weniger bequeme Tools zum Anzapfen dieser Daten setzt. Also ein bisschen verschwimmen da tatsächlich sogar die Grenzen zwischen digitalen Verhaltensdaten und Geodaten. Wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Google in beiden Communities gleichermaßen als umfassender Datenprovider fungiert. Das heißt letztlich, dass wir mit einfacher Statistiksoftware wie Stata oder SPSS eben nicht so weit kommen in den meisten Fällen. Wesentlich zielführender ist der Einsatz von mehr elaborierteren Sprachen, wie etwa Python. Hier können wir nicht nur Datenquellen über APIs anzapfen, sondern die Geodaten auch wirklich prozessieren, analysieren und visualisieren. Persönlich setze ich für meine Arbeit mit Geodaten mittlerweile ausschließlich auf die Statistiksprache R. Meiner Erfahrung nach ist für klassische SozialwissenschaftlerInnen der Einstieg hierin auch etwas einfacher als mit Python, weil R heutzutage zumindest an manchen Unis schon zum festen Curriculum gehört. So können Forschende sich in einer vertrauten Umgebung relativ leicht mit dem neuen Datenformat der Geodaten vertraut machen. Naja, und wenn alle Stricke reißen, schrauben wir bei GESIS stets auch an neuen Tools und Plattformen, um den Umgang mit Geodaten noch leichter zu machen. So haben wir in dem DFG-Projekt Sozialraumwissenschaftliche Forschungsdateninfrastruktur, SORA, eine prototypische Plattform geschaffen, um georeferenzierte Umfragedaten vom sozioökonomischen Panel und auch GESIS-Daten mit Flächennutzungsdaten des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung zu verknüpfen. Diese bauen wir gegenwärtig noch weiter aus. Kleinere Tools für den Einsatz in R veröffentlichen wir aber auch regelmäßig als Team auf GitHub.
Ja, in meinem Curriculum war R leider noch nicht drin. Ich habe das noch mit den ganz klassischen Programmen gelernt, aber ist ja schon mal gut zu wissen. R kann man auf jeden Fall ganz gut nutzen dafür. Kannst du uns vielleicht noch etwas über spezielle Herausforderungen sagen, die diese Art der Daten bringen?
Eine Herausforderung habe ich wahrscheinlich bereits relativ platt getreten. Also im Umgang mit Geodaten geraten wir unter Umständen schnell an technische Grenzen. Das betrifft das Handling neuer technischer Tools, etwa in R oder Python, aber auch Herausforderungen bezüglich Dateigrößen oder der Rechenleistung. Geodaten können mitunter sehr groß sein und je nachdem, wie man sie weiter prozessiert für eigene Analysen, brauchen wir viel Arbeitsspeicher und Rechenpower. Das geht heutzutage schon ganz okay, selbst auf einfachen Arbeitsplatzrechnern, wie wir sie wahrscheinlich alle haben. Aber die Programmierung ist mitunter aufwendiger, um überhaupt an diesen Punkt zu gelangen. Eine der größten Herausforderungen betrifft indessen eher den Datenschutz. Gerade im Umgang mit georeferenzierten Umfragedaten müssen wir wahnsinnig vorsichtig sein, vor allem wenn wir mit Geokoordinaten basierend auf Hausadressen von Befragten arbeiten. Also da ist dann Vorsicht zu allen Phasen des Forschungsdatenzyklus gefragt, um mal einen Forschungsdatenmanagement-Begriff gerade rauszuhauen. Das betrifft vor allem die Erhebung selbst und auch das Einholen des Informed Consents bei den Befragten. Aber wir können die Datennacherhebung auch oft nicht einfach so in die Welt zur Sekundäranalyse rauslassen. Also hier sind zum Beispiel Angebote zum Umgang mit sensitiven Daten gefragt, also etwa in Form von Safe Rooms oder Secure Data Centers.
Da bist du ja bei einem unserer Lieblingsthemen im Datenschutz direkt angelangt. Hier verweise ich auch nochmal auf unsere ersten beiden Folgen des Podcasts Datenliebe, wo wir unseren Rechtsanwalt dazu befragt haben, zu ein paar dieser Fragen. Und du hast mit dem Datenschutz ja auch eine Sache angesprochen, die Geodaten und digitale Verhaltensdaten gemeinsam haben als Herausforderung, sag ich mal. Fallen dir vielleicht noch mehr Überschneidungen ein zwischen Geodaten und digitalen Verhaltensdaten, beziehungsweise wo würdest du denn die Abgrenzung zwischen diesen Datentypen sehen?
Also generell können beide Datentypen sehr heterogen sein und kommen so im Ursprung unter Umständen von der ein oder selben Quelle. Digitale Verhaltensdaten können so auch zum Beispiel Geodaten sein, solange sie Geokoordinaten enthalten. Und somit sind manche Geodaten vom Ursprung her auch eigentlich digitale Verhaltensdaten. Ein besonders griffiges Beispiel sind zum Beispiel Daten von Bike-Renting-Plattformen. So gibt es Anbieter, die auch eine API anbieten, über die sich neben weiteren Informationen auch Geokoordinaten zu Standorten der Fahrräder abfragen lassen. Vom Ursprung her handelt es sich so gesehen um digitale Verhaltensdaten, aber vom Format her würde ich auch sagen, dass es sich um Geodaten handelt. Also da sieht man wieder, wie vorhin gesagt, dass Geodaten schlichtweg auch sehr interdisziplinär angewendet werden. Wenn ich aber so einen Unterschied herausheben sollte, so ist es schon so, dass digitale Verhaltensdaten oft in Form von Textdaten vorliegen, die dann auch besondere Analyseformen benötigen. Generische Geodaten, wie wir sie normalerweise kennen, sind oft etwas stärker strukturiert und bieten eben auch numerische Werte für die einzelnen Attribute an. Und das ist dann eigentlich so ähnlich, wie wir das auch eigentlich von unseren Umfragedaten kennen.
Und zum Abschluss würde ich gerne noch einen Blick in die Kristallkugel werfen. Wo geht es denn deiner Meinung nach hin mit den Geodaten? Also wo geht die Reise hin? Wie und wofür werden wir in Zukunft Geodaten nutzen können? Was ist da deine Einschätzung?
Ich glaube und hoffe, ich muss es zumindest, dass diese Daten auch noch etwas mehr an Popularität hinzugewinnen werden. Momentan ist zum Beispiel in der deutschen Soziologie immer noch eine verhältnismäßig kleine Clique an Forschenden am Start, die diese Daten im vollen Umfang nutzt. Ich sehe aber auch, dass das Interesse in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist, was wir einerseits an den Zahlen der Publikationen sehen und nicht zuletzt auch an dem gesteigerten Trainingsbedarf. Durch die Entwicklung neuer Tools oder auch der zunehmenden Datenverfügbarkeit wird auch der Zugang immer leichter, muss man sagen. Das Tempo ist vielleicht nicht mehr ganz so rasant wie bei den digitalen Verhaltensdaten, was aber jetzt gar nicht so schlecht sein muss. So fällt es, denke ich, unserer Community auch etwas leichter, da Schritt zu halten. Gleichzeitig gibt es aber auch in dem Bereich der Geodaten sehr dynamische Entwicklungen, die ein Reagieren von unserer Seite meiner Meinung nach nötig macht, um nicht den Anschluss zu verlieren. Ein Beispiel sind etwa Satellitendaten, deren Verfügbarkeit und Anwendung in den letzten Jahren signifikant zugenommen hat tatsächlich. So wurde bereits vor Jahren gezeigt, dass man etwa mit Lichtdaten aus der Nacht, insbesondere im globalen Süden, sowas wie alternative Gini-Koeffizienten entwerfen kann, die räumlich viel hochauflösender sind, als was die amtliche Statistik in der Regel zur Verfügung stellt. Satellitendaten sind aber auch zeitlich sehr hochauflösend. So können wir für bestimmte Indikatoren auf mindestens tägliche Informationen zurückgreifen, was dann wiederum eine Verbindung mit digitalen Verhaltensdaten sehr attraktiv macht. Diese legen nämlich auch oft sehr feingliedrig bezüglich der zeitlichen Dimension vor. Naja, und um es etwas abzurunden, bei GESIS erheben wir demnächst ein Access Panel, das georeferenzierte Umfragedaten eben mit Web-Tracking-Daten vereint. Und wenn wir zum Beispiel mit solchen Daten zeigen können, wie sich kleinräumige und tagesaktuelle Klimawandelfolgen, ne, zum Beispiel in Form von Flutkatastrophen, mit dem Informationsverhalten im Web zu diesen Katastrophen verhält, das würde sehr spannende sozialwissenschaftliche Forschung ermöglichen.
Das ist doch ein schöner Abschluss, also nochmal ein Plädoyer für diese Art von Daten. Geodaten werden auch in der Zukunft spannend bleiben und sind es jetzt schon. Und an der Stelle bedanke ich mich für das aufschlussreiche Gespräch mit dir, lieber Stefan.
Ich bedanke mich. Dankeschön.
Und an dieser Stelle endet unsere heutige Folge. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören und wenn Sie Feedback oder Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an forschungsdaten-bildung@gesis.org. Bis zum nächsten Mal.